Kangaroos on three, 1, 2, 3.
Kangaroos!
Hellas und willkommen zu einer neuen Folge von Jump, dem Kangaroos-Podcast. Eure Adresse, wenn ihr mehr über den Pro-B-Verein erfahren wollt. Mein Name ist Kevin Kretzler. Ich führe euch hier ein bisschen durchs Programm als Redakteur beim Iserlohner Kreisanzeiger. Und natürlich haben wir auch bei der heutigen Folge wieder einen Sponsor, nämlich die Folge wird präsentiert von Automobile Pütter. Wir erscheinen jeden Donnerstag vor den Heimspielen. Wenn ihr den Spielplan nicht unbedingt im Kopf habt, dann empfehle ich auf jeden Fall, dem Podcast zu folgen, überall, wo ihr eure Podcasts hört. Folgt natürlich auch dem Iserlohner Kreisanzeiger und den Iserlohn Kangaroos auf Instagram und Facebook. Da wird das Ganze auch immer entsprechend nochmal beworben. Und wenn ihr die Nasen hier ein bisschen näher sehen wollt und nicht einfach nur die Stimmen, dann empfehle ich euch einen Trip zum YouTube-Kanal der Iserlohn Kangaroos, denn da laden wir den Podcast auch immer wieder als Video hoch. So, genug Monolog. Ich bin natürlich nicht alleine hier. Ich habe einen der Neuzugänge der Kangaroos hier, nämlich Daniel Sacek. Herzlich willkommen.
Hallo, freue mich hier zu sein.
Schauen wir mal, ob du dich hier noch weiterhin freust bei dem ganzen Fragenhagel, der wartet. Ich denke mal
schon.
Sehr gut, tolle Voraussetzung. Ja. Wir schauen hier am Anfang des Podcasts immer so ein bisschen auf den derzeitigen Stand des Teams. Ihr habt ja jetzt zwei Saisonspiele hinter euch gebracht. Einmal das Auswärtsspiel gegen Wolmirstedt, das ihr dann entsprechend verloren hattet. Und jetzt gab es am Samstag dann die Heimpremiere gegen Neustadt. Mich würde als erstes mal interessieren, was würdest du sagen, waren die Herausforderungen des Teams, als ihr in das Spiel reingegangen seid? Welche Herausforderungen habt ihr da gemeistert und welche gibt es jetzt immer noch?
Also ich finde erstmal, die Herausforderungen sind, wie Toni auch von uns erwartet, einfach knallhart Defense spielen. Und ich finde, in manchen Sequenzen haben wir es gut gemacht, in manchen auch ein bisschen schlechter. Das sieht man auch auf dem Video, werden wir auch bestimmt noch in den Videos sehen, die wir mit Toni anschauen werden von den Spielen. Aber was ich auch sagen will, was wir gut gemacht haben. Auf jeden Fall Ballmovement, wir spielen gerne zusammen, ja, alles eigentlich in der Offense läuft eigentlich super, finde ich. Jeder hat seine Rolle, jeder hat seinen Wurf. Wenn du deinen Wurf nimmst, du triffst ihn, alle freuen sich. Ist jetzt keiner, der da sagt, nee, ich will den Ball mehr haben, ich will den Ball nicht so oft haben. Oder ich brauche die und die Anzahl an Würfe, ich brauche die und die Anzahl von Würfen. Also der Ball, wenn man den Ball hat, wenn man frei ist, werfen, super. Jeder freut sich für jeden und finde ich, das haben wir ganz gut gemacht.
Was würdest du sagen, sind jetzt noch so offene Baustellen mit Blick auf den Saisonverlauf?
Also ich würde sagen, auf jeden Fall die Defense, da müssen wir uns ein bisschen noch mehr reinarbeiten, würde ich jetzt sagen. In manchen Sequenzen läuft es halt gut, aber natürlich gibt es Höhen und Tiefen. Wir haben auch gesagt, wir spielen 3 von den 4 Vierteln spielen wir super Defense, aber dann halt das eine Viertel spielen wir zum Beispiel nur halb so gut Defense und dann sieht man das auch im Spielstand, dass wir dann eine Führung von 12 Punkten haben oder so, sagen wir jetzt mal grob im Spiel, und dann ist die Führung nach dem schlechteren Viertel nur um 2 Punkte oder so, dass wir da ein bisschen die Führung ein bisschen verkleinert haben. Und ja, ich finde, daran müssen wir halt am meisten noch arbeiten. Die Offense lief in den letzten 2 Spielen super. Haben auch gut gescored, haben gut Punkte gemacht, aber ich finde, die Gegner haben noch ein bisschen zu viel Punkte gemacht, meiner Meinung nach, dass wir da ein bisschen mehr Defense oder mehr härter Defense spielen sollen. Dass wir die, ich weiß jetzt gar nicht aus dem Kopf, wie viel Neustadt da hatte, aber ich glaube, um die, oh, das ist eine gute Frage.
Insgesamt
ja, dazu? Ja, was die Neustädter am Ende hatten.
Weiß ich auch so gerade auch nicht. Ich hätte jetzt gesagt, Anfang 80 vielleicht.
Ja, sowas vielleicht um Dreh rum, aber das auch wieder viel zu viel. Also wenn wir da die Gegner zwischen 70, um die 70 Punkte halten können, wäre es eigentlich super, weil die Offense läuft auf jeden Fall bei uns. Deswegen finde ich einfach nur, die Defense sollte noch ein bisschen besser werden.
Defense allgemein oder ja, irgendwie was Bestimmtes? Dass du sagst, jo, in der Zone geht vielleicht noch ein bisschen zu viel oder der Schnellangriff wird noch zu oft zugelassen, zu viele offene Würfe vielleicht von draußen. Gibt es da irgendwas, was du besonders rausstechen siehst oder ist es Defense im Allgemeinen erstmal?
Also ich finde jetzt nicht, dass da irgendwas raussticht, aber ich denke so als Defense, als allgemein, natürlich gibt es da manche Faktoren mehr, manche weniger, aber im Großen und Ganzen einfach die Defense komplett.
Mhm. Jetzt hattest du gegen Wolmirstedt ja auch einen richtig krassen Start direkt im ersten Viertel. Also ja, ich habe das Spiel im Stream dann verfolgt live und die Kommentatoren hatten da, glaube ich, so ein bisschen Schiss, dass du den da einen 50er-Burger reinklopst. War am Ende jetzt nicht so, aber war trotzdem ein sehr, sehr starkes Debüt. Jetzt gegen Neustadt war dein Start komplettes Gegenteil, weil du hast einfach im ersten Viertel beispielsweise überhaupt keinen Wurf genommen. Hast dann nach drei Vierteln warst du bei 2 von 5 aus dem Feld und dann gab es im letzten Viertel auf einmal diese Sequenz, wo du 3 Dreier in Folge reingekloppt hast. Was würdest du sagen, war da dann auf einmal im vierten Viertel für dich so anders, dass da dann diese Chancen auf einmal da waren?
Also ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was anders war. Ich hatte einfach die Würfe, den Ball habe ich in einem perfekten Moment gehabt und war einfach frei und für mich hat sich das gut angefühlt, den Wurf zu nehmen. Und wenn es sich für mich gut anfühlt, dann kann ich auch den Wurf treffen. So wie in Wolmirstedt, da habe ich mich gut gefühlt das ganze Spiel lang von Anfang an. Und da hat man auch gesehen, dass die Würfe gefallen sind. Jetzt alles, ob es ein Dreier war oder ein Korbleger in Traffic oder so. Das hat alles eigentlich gepasst. Und manchmal braucht man ein bisschen länger, um das Spiel zu starten. Manchmal startet man direkt von Anfang an. Gut, aber im letzten Viertel würde ich sagen, da habe ich den Ball on point gekriegt. Also genau dann, wo ich frei war, habe ich den Ball gehabt und war auch ready zu werfen. Und
unter anderem ja auch, ich glaube, mit so 28 Sekunden vor Schluss im Fastbreak, als du da noch ganz frech den Dreier genommen hattest, da musstest du auch selbst ein bisschen lachen.
Ja. Der hat sich gut angefühlt, muss ich sagen. Ich habe gehofft, er geht rein.
Naja. Ja, ich glaube, den fanden alle ziemlich gut, den Wurf. War ein bisschen schade, dass der dann nicht reingegangen war. Der wäre nochmal richtig nice gewesen. Schauen wir mal ein bisschen auf deine Vita. Du bist 23 Jahre, aber hast jetzt auch nicht gerade frisch angefangen zu zocken. Wer dich so bisher gesehen hat in den 2 Spielen, der sieht natürlich, ja, von draußen geht bei Daniel schon einiges. Starker Wurf auf jeden Fall, hohes Volumen, gute Trefferquote. Aber vor allem im ersten Spiel gegen Wolmirstedt hat man auch gesehen, dass du dich halt nicht nur auf diesen Wurf verlässt, sondern auch den Weg in die Zone suchst, da die Abschlüsse suchst. Zwar jetzt gegen Neustadt hat sich das jetzt irgendwie nicht so ergeben, aber trotzdem scheint das ja auch eine Komponente innerhalb deines Spiels zu sein. Wie würdest du denn selbst dein Game beschreiben?
Das ist eine gute Frage, die stellen sehr viele Trainer. Nee, also ich denke mal so, mein Spiel ist echt Defense spielen und dann, wenn ich halt frei bin, vorne die 3 reinknallen. Aber jetzt mit den Jahren hat sich das auch ein bisschen verändert. Jetzt auch diese Korbleger und so, diese 2-Punkte-Würfe ist auch alles noch dazu gekommen. Natürlich, man entwickelt sich weiterhin. Man kriegt auch das Gefühl im Spiel, okay, jetzt muss ich nicht immer den Dreier nehmen, jetzt habe ich zum Beispiel mal 3 Dreier nicht getroffen, versuche ich mal was anderes zu machen. Versuche ich mal einen Korbleger zu machen oder so einen Midrange. Aber ja, also wie ich mich selber beschreiben würde, einfach Threes und Ds, also Dreier und Defense spielen hauptsächlich. Und wenn die Lane zum Korb frei ist, sage ich auch nicht nein, also gehe ich da auch mal gern hoch.
Mhm. Ist das dann auch die Rolle, die man dir an die Hand gegeben hat für die Saison, weil man hat jetzt beispielsweise im ersten Spiel, da hatte Ruben dann krankheitsbedingt auch aussetzen müssen, da hast du dann halt 35 Minuten auch direkt runtergezogen, hast da im Aufbau mitgeholfen, das war dann jetzt gegen Neustadt auch nochmal so. Das ist auch etwas, wo man gesagt hat, ja, 3 and D auf jeden Fall, aber bring auch auf jeden Fall gerne den Ball, sei ein bisschen der Playmaker des Teams.
Ja, auf jeden Fall, also es war auch das Gespräch mit Toni, auch bevor ich überhaupt hier unterschrieben habe. Hat auch gesagt, so was meine Rolle mäßig ist. Combo Guard nennt man das auch, wenn man den Ball ab und zu mal vorbringt, aber hauptsächlich auf der 2er-Position ist, wo ich gerade bin. Hat auch gesagt, vom Wolmirstedt-Spiel, dass ich da auf jeden Fall mal dem Jorge da helfen soll, weil er ist unser einziger Point Guard gewesen in Wolmirstedt. Hat er gesagt, ich soll das auch noch übernehmen. Dann habe ich die ganze Woche darauf trainiert, dass ich auf jeden Fall nur Point Guard spiele. Habe ich das im Training gemacht. Das hat auch eigentlich solide funktioniert. Ich finde jetzt auch nicht, dass ich einen schlechten Job gemacht habe in Wolmirstedt. Das hat eigentlich auch ganz gut geklappt. Aber ja, hat auch gesagt, wenn ich den Ball habe, wenn ich einen Rebound habe, soll ich auf jeden Fall den Ball mal nach vorne pushen, kann auch die Plays callen und alles Mögliche. Und ja, das erwartet auch Toni von mir.
Die Rolle scheint ja auch nicht unbekannt für dich zu sein. Ich habe jetzt gesehen, in den vergangenen Jahren gab es ja auch immer wieder mal Spiele von dir, wo du auch Double-Doubles dann runtergerissen hast, entsprechend mit 2-stellig Punkten und Assists, um mal kurz zu erklären. Also Ballvortrag, Spieler in Szene setzen, das ist täglich Brot eigentlich.
Ja, eigentlich schon. Also in den letzten 2 Jahren, muss ich dazu sagen, hatten wir immer ein Point Guard für die Spiele, weil immer einer ausgefallen ist. Es war immer mal so, mal hat der gespielt, mal hat er gespielt, aber ich finde, es war selten, dass beide Point Guards von uns bei jedem Spiel dabei waren und deswegen bin ich da so ein bisschen in die Rolle reingerutscht, würde ich jetzt sagen, aber ja, fand ich eigentlich auch ganz gut, dass ich den Ball oft in der Hand habe und dass ich da die ganzen Spieler mit integrieren kann ins Spiel.
Ja. Du hast in deiner bisherigen Profikarriere dann unter anderem in Tübingen und in Ehingen gespielt, aber da gab es auch ein kurzes Intermezzo mal im Ausland.
Genau.
Da würde mich mal interessieren, wie kam das zustande, dass du dann ein Jahr in Tschechien gespielt hast und wie war das für dich?
Also nach Tschechien bin ich eigentlich nach meinem Abitur gegangen. Ich habe mein Abitur in Tübingen gemacht, war dann so, soll ich anfangen zu studieren, soll ich noch nicht studieren, soll ich erstmal versuchen mit Basketball was zu machen, wie weit ich da kommen kann. Und dann war ich mit meinem Onkel in Kontakt, weil meine ganze Familie noch in Tschechien ist, ob der da was weiß, in Prag am besten. Und da hat er den Kontakt irgendwie herstellen können. Hab dann mit dem Manager von denen gesprochen, hab gesagt, ja, ich habe gerade mein Abitur in Deutschland gemacht, würde gerne in Tschechien an der Uni studieren. Ich habe auch schon einen Studienplatz bekommen und ich würde gerne Basketball spielen. Es ist irgendwie möglich, dass ich ins Training komme und dass wir uns mal von Gesicht zu Gesicht darüber mal reden können. Ihr schaut euch an, ob ich zu euch passe oder nicht. Und ja, so ging es dann eigentlich. Dann bin ich hingegangen nach Tschechien, also nach Prag. Bin da in die Trainings gegangen, die haben gesagt, ja, super. Hab auch einen tschechischen Pass noch, also hab eine doppelte Staatsbürgerschaft. Also ich wurde auch bei denen nicht geführt als ausländischer Spieler, weil ich die tschechische Staatsbürgerschaft habe, also könnte ich auch eigentlich auch als Local Player dort spielen. Hab dann auch mein Studium weitergemacht und hab da eigentlich trainiert und ab und zu gespielt.
Wenn ich das richtig gesehen habe, warst du dann ja auch in der ersten und auch in der zweiten Liga aktiv. Ich glaube, in der ersten hast du aber, wenn ich das richtig gesehen habe, von den Statistiken her nur ein Spiel gemacht.
Ja.
Was würdest du denn sagen, welche Lektionen hast du da so für dich rausgenommen aus diesem Jahr?
Ja, also ich bin ja irgendwie wie so ein Walk-on eigentlich gekommen, heißt es. Dass man da nicht richtig unterschrieben hat, irgendwie vertraglich dran gebunden war an die. Bin eigentlich hingekommen, habe gesagt, okay Jungs, ich bin da. Ich studiere hier, würde gerne Basketball spielen. Wie sieht's aus? Braucht ihr noch einen Spieler? Ich wollte mich erstmal beweisen bei denen, bevor ich mit denen überhaupt geredet habe. Hab da auch irgendwie sehr gut trainiert. Die Coaches und so waren alle sehr überzeugt über mich, also waren überrascht, was ich alles kann. Auch mit meiner Größe, dass ich da diese Combo Guard wieder die Rolle eingenommen habe, eigentlich so, wie ich mich am meisten wohlfühle. Was ich damit mitgenommen habe, natürlich ist wieder eine ganz andere Liga gewesen, ganz andere vom Körperlichen her. Natürlich gibt es da viele Spieler, die anders gebaut sind als hier in der Pro B. Natürlich gibt es da ein, zwei Teams, die Champions League gespielt haben und gegen die ich dann gespielt habe. Also ja, das Basketballerisch ist wieder was ganz anderes als in Deutschland.
Also wenn du sagst körperlich, also vor allem deutlich physischer?
Auf jeden Fall physischer, ja, genau, auf jeden Fall physischer. Da wurde auch mehr Kontakt in den Spielen immer zugelassen. Also ja, was eigentlich hier in Deutschland sofort ein Foul wäre, haben die Schiedsrichter noch kurz durchgehen lassen, aber dann, wenn es wirklich zu grob war, haben die es auch abgepfiffen als Foul, aber da wurde es auch körperlicher, sag ich mal.
Ja. War es für dich dann auch erstmal umstellen, dass du sagst, ja, okay, ich darf jetzt auch mal ein bisschen mehr auspacken, ein bisschen mehr Härte an den Tag legen?
Auf jeden Fall, das war was ganz anderes, weil ich eigentlich davor nur in der Jugend gespielt habe, also in NBBL in Tübingen, bevor ich mein Abitur hatte und da war es halt natürlich ein bisschen pingelig, würde ich jetzt mal sagen, in der NBBL. Und dann nach Prag zu gehen, dort die Liga anzugucken und wie es war, da war ich echt so überrascht, so. Hier geht's richtig zur Sache. Nee, also so kann man sich das auch vorstellen. Also da wurde eher mehr geschlagen, da wurde mehr festgehalten und die Schiedsrichter haben eigentlich vieles durchgehen lassen, auch wenn es von den Augen von den Schiedsrichtern passiert ist. Und ich so, okay, was geht denn hier ab irgendwie? Nee, aber hab mich dann auch schnell dran gewöhnt. Natürlich waren die Trainings dann auch wieder physischer, da hat man es auch eher das Körperliche gespürt, wenn man da ein bisschen einen Ellenbogen mehr gekriegt hat als in Deutschland, sage ich mir jetzt. Ja, und dann die Umstellung wieder aufs Deutsche zurück, wo ich danach nach Deutschland wieder zurückgekommen bin, war wieder was ganz anderes. Da bin ich echt in Spielen gestartet und da hatte ich auf einmal im ersten Viertel 3 Fouls oder so. Ich so, was habe ich jetzt falsch gemacht?
Leute liegen bluten auf dem Boden.
Ja, auf jeden Fall. Naja, so schlimm war das jetzt nicht. Aber auf jeden Fall ein bisschen körperlicher, physischer war das schon.
Musst du dich dann da auch entsprechend körperlich drauf vorbereiten, um mit dieser Physis ein bisschen mehr klarzukommen?
Auf jeden Fall, würde ich sagen. Weil ich bin auch gern so einer, der sich dann bei den Schiedsrichtern darüber aufregt und dann mit den Schiedsrichtern sehr viel spricht. Ja, macht man das, schaut mal da drauf. Und das war schon, ja, wie soll ich sagen? Könnte ich da jetzt auch nicht viel machen. Also ich habe es dann verstanden, so okay, du hast da festgehalten, du hast das gemacht, du warst da zu nah an ihm und wir sehen das als Foul. Und ich so, okay, gut zu wissen, muss ich mich wieder umstellen auf das Alte. Aber war eigentlich ganz gut, finde ich. Habe auch gut viel draus gelernt, in Tschechien zu sein, hatte auch gute Trainer dort.
Das klingt erstmal nach einem sehr, sehr positiven Fazit mit Blick auf das Jahr. Trotzdem ist aber dann nach diesem einen Jahr da auch Schluss gewesen.
Ja, genau. Dann kam ja da war ja die ganze Zeit die Corona-Phase. Mhm. Und mein Studium war auch irgendwie alles online nur. Also ich musste gar nicht in die Vorlesungen gehen, das war eigentlich alles online. Und da habe ich gedacht, okay, spielen tue ich eh nicht viel hier. Ich rufe mal meinen alten Trainer aus Tübingen wieder an. Habe ich gesagt, ja, ich habe das und das geht bei mir gerade ab. Mein Studium mache ich online, also das ist gar kein Problem. Kannst du mir die Nummer von dem Pro-A-Trainer von Danny Jansson schicken? Also ja, kann ich machen. Habe ich Danny Jansson angerufen. Habe erstmal gefragt, wie es ihm geht, wie es bei denen läuft und alles. Also mal erstmal das Oberflächliche und habe ich gesagt, ja, ich habe das und das Problem gerade. Ich trainiere gut. Sehen alle Trainer, Coaches, Trainer, Teammates und Manager, aber ich spiele nicht, das ist das Problem. Hat sie gesagt, ja, wir haben gerade eine Verletzungsphase. Wir haben 7 Spieler im Training. Wann kannst du hier sein? Und dann war das der Moment, wo ich da meine, habe ich gesagt, okay, ich rufe meine Eltern an und ich schreibe dir nochmal. Hab meine Eltern angerufen, wie schnell kann ich wieder in Deutschland sein? Hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber das war so, wie schnell könnt ihr mich an der Grenze abholen? Haben gesagt, wie schnell brauchst du das? Da war es, ja, am besten heute Abend. Habe ich meinen Onkel angerufen, kannst du mich heute Abend an die Grenze fahren? Meine Eltern holen mich, ich gehe wieder zurück nach Tübingen. Mein Onkel hat auch zuerst gar nicht gewusst, was abgeht. Ich so, ja, ich spiele wieder in Tübingen. Hat gesagt, okay, ich fahre dich gerne hin. Und so ist die Zeit in Prag geendet. Durch 2, 3 Telefonate und fertig war's.
Ganz schön krass. Ja. Und dadurch, dass du so ein Walk-on-Player warst, war das für Tschechien dann auch gar kein Thema, dass du sagst, ey Leute, ich bin heute Abend einfach raus, das war's für mich?
Ja, also ich war ja gar nicht vertraglich an die gebunden. Also für die war's ganz egal. Nur was ich danach mitgekriegt habe, von dem Trainer, der mein Coach in Tschechien war, das letzte Jahr dann mäßig, also der letzte Trainer, den ich dort hatte, hat gesagt, ich war so kurz, dich wieder anzurufen, weil wir keine Spieler mehr hatten. Ja, nicht so. Gut zu wissen. Hätte ich mehr Spielzeit gehabt, würde es wahrscheinlich anders aussehen. Weil ich habe mit dem auch geredet, war mit dem Trainer sehr viel in Kontakt, was ich besser machen soll, woran ich arbeiten soll, dass ich mehr Spielzeit bekomme und alles Mögliche. Habe daran auch in den ganzen Trainings die ganze Zeit gearbeitet und alles Mögliche. Aber ja, so war es halt. Passiert mal, kann man sagen.
Also, ja, steckst ja nicht drin, du siehst ja nicht, wann jetzt die nächste Verletzungsphase kommt.
Auf jeden Fall. Und dann war ich halt in Tübingen, habe da mit trainiert, habe da erste Regel gespielt, habe da Pro A, 12. Mann, war in jedem Training da, bin zu den ganzen Spielen mitgefahren. Habe natürlich auch nicht sehr viel Spielzeit gesehen, weil nachdem ich wieder da war, sind langsam wieder alle Spieler zurückgekommen, die verletzt waren. Und der Trainer hat auch zu mir gesagt, du bist der 12. Mann. Als 12. Mann in der Pro A spielt man nicht viel. Kriegst du vielleicht mal 3, 4 Minuten, wenn es gut hinkommt. Aber trainier weiter und tu dich weiterentwickeln einfach. Und das habe ich gemacht.
Würdest du jetzt rückblickend sagen, wäre vielleicht cooler gewesen, dann in Tschechien diese größere Rolle zu haben, statt jetzt dann 12. Mann zu sein?
Also mit der größeren Rolle in Tschechien habe ich es gar nicht gewusst, dass es dann so passieren wird, weil das war auch irgendwie einen knappen Monat später. Mhm. Nachdem ich wieder gegangen bin aus Tschechien, war deren Verletzungsphase. Und ich bin gerade in der Verletzungsphase in Tübingen gekommen, also es war mir gar nicht bewusst, wie es dann da war.
Ja.
Hab dann auch ab und zu im Internet mal geschaut, wie die gerade gespielt haben. Und da hat man auch gesehen, okay, 5 Leute haben nicht gespielt. Die ganze Starting Five hat gefehlt.
Boah.
Und habe ich die Jungs noch gefragt, weil ich mit denen in Kontakt war, habe ich gefragt, hey Jungs, was geht bei euch ab? Ja, der hat Mittelhandbruch, der hat sich Bänder gerissen im Training. Ach, und krass. Ich so, scheiße. Wäre ich noch da geblieben, könnte ich vielleicht spielen. Aber das ist halt die Frage, könnte ich vielleicht spielen?
Ja.
War ja nicht sicher, dass ich spielen würde. Nur weil der Trainer zu mir gesagt hat, er war so kurz davor, mich anzurufen, weil er keine Spiele hatte, heißt ja trotzdem nicht, dass ich dann meine gewisse Rolle hätte.
Ja.
und wie viel Minuten ich bekommen würde. Weiß man alles nicht.
Ja, das stimmt. Wenn du dann trotzdem für 4-5 Minütchen drauf darfst, dann ist das wahrscheinlich immer
noch ein bisschen aufregend. Dann könnte ich auch in der Pro A spielen, 4-5 Minuten, jedes dritte Spiel oder so und wäre eigentlich aufs selbe hinausgekommen.
Ja. Jetzt ging dein Weg ja danach dann entsprechend nach Iserlohn, wo ich würde sagen, der Weg ja so nach, von außen betrachtet, fand ich es jetzt erstmal ein bisschen ungewöhnlich, weil du sagst ja gerade, ja, Tschechien, ich habe mal Hallo gesagt dann, das bin ich, das kann ich und wie kann ich euch irgendwie helfen, blablabla. Jetzt hattest du aber hier in Iserlohn erstmal nur telefonisch Kontakt zu Toni Prostran und machte wahrscheinlich auch Sinn mit Blick auf die Entfernung, die du sonst irgendwie hättest zurücklegen müssen, aber für mich klang das jetzt erstmal so, als wäre das für beide Seiten ein bisschen schwierig gewesen. Auf der einen Seite, wenn ich jetzt Toni wäre, dann habe ich halt nicht die Möglichkeit mal, oder von beiden Seiten, dir und von Toni, es fehlt ja so ein bisschen der Vier-Augen-Austausch, dass man sich so ein bisschen beschnuppern kann. Was ist der andere für einer? Kann ich mit dem klarkommen? Ist da so eine menschliche Basis auch? Oder denkt man sich, boah, das ist, glaube ich, von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Du hast nicht die Möglichkeit, dir mal die Halle anzugucken, sei es jetzt Training, Spiel oder sonst was so der richtige Plan ist, vielleicht an einem Probetraining auch teilnehmen und zu gucken, wie schleift Toni ein. Gleichzeitig hatte er auch nur die Möglichkeit, dann ja dich nicht zu sehen und guckt sich dann auch nur die Highlight-Videos an oder vielleicht auch ganze Spiele von dir. Ja. Trotzdem hatte ich das ja veranlasst zu sagen, jo, ich komme hier hin. Mhm. Was hatte dich dann trotz dieser Widrigkeiten überzeugt, dann ja zu sagen?
Also ich würde erstmal sagen, die Spielphilosophie, die Toni hat, was der von uns erwartet, also das finde ich genau die Spielphilosophie, die zu mir passt, die ich gern mag. So spiele ich gerne Defense spielen und dann einfach mit dem Ball nach vorne pushen und einfach die Offense rennen. Müsste nicht immer unbedingt ein Setplay sein, kann natürlich auch ein Fastbreak sein. Und hat auch zu mir gesagt, wenn du frei bist, ich will, dass du den wirfst. Ich will das. Ich will auch, wenn du den Rebound hast, du pushst den Ball nach vorne. Ich will, dass du den oder den verteidigst vom Gegner. Und ich so, ja, das will ich machen. Nee, und die ganzen Telefonate, die 2-3 Telefonate, die ich mit Toni hatte, haben sich auch alle sehr gut angehört. Also ich habe mich sehr wohl gefühlt in dem Telefonat mit ihm und ich dachte so, das kann was Gutes werden. Der hat mir auch erzählt, so was der ganze Plan von ihm ist, wie er spielen will. Und ich so, das passt zu mir. Da muss ich hin. Und dann habe ich unterschrieben. Natürlich, die Entfernung von Villingen-Schwenningen hierher ist schon ein Stück.
Ja.
Hat auch gesagt, es macht auch gar keinen Sinn, für ein Probetraining hierher zu kommen. Er hat sich die ganzen Videos angeguckt von mir. Er hat mir auch Bilder geschickt von den Hallen, wie es aussieht. Das MAD, also unser Kraftraum mit bei Sascha, mit dem wir immer trainieren. Die Halle, in denen wir morgens die Individualtrainings haben. Die Spielhalle hat er mir Bilder geschickt und mich so, ja, ich komme. Nee, es hört sich auch ein bisschen komisch an, weil ich nie hier war. Ich habe nie mit den Coaches Angesicht gesprochen oder mit den Manager. Ich war nur telefonisch in Kontakt mit denen. Viele würden sagen, er ist verrückt. Aber durch die Telefonate mit Michael auch, mit Toni, hat sich das alles sehr gut angefühlt, muss ich sagen. Und deswegen habe ich mich entschieden, hierher zu kommen.
Und bisher noch nicht enttäuscht?
Nee, auf gar keinen Fall.
Wir hatten es ja gerade auch schon so ein bisschen angedeutet, du hast diverse Rollen auch schon eingenommen bei deinen ganzen Stationen. Warst jetzt dann eben der 12. Mann, Bankwärmer, sporadisch gespielt, ein paar Minuten mal nur gesehen. Und jetzt in den vergangenen 2 Jahren hast du den Ball dann doch deutlich öfter in der Hand gehabt, mehr Minuten gesehen, dadurch natürlich auch öfters den Abschluss sehen können. Deine Statistiken nach oben geschraubt. Jetzt könnte man von außen vielleicht betrachtet sagen, individuell super Saison. In deiner ersten Saison auch das Team dann in die Playoffs gezerrt noch. Ja. Man könnte jetzt sagen, ja, Superman, Probi läuft hier auf jeden Fall. Warum jetzt nicht auf einmal diese Erfahrung nehmen und diesen individuellen Wachstum, den du erlebt hast, und nochmal in der Pro A angreifen? Warum hast du gesagt, ich mache jetzt hier nochmal Pro B und schließe mich jetzt eben Iserlohn an?
Das ist eine gute Frage. Nee, also ich habe selber gemerkt, natürlich, ich kann Sachen gut, aber es gibt auch Sachen, die ich noch nicht so gut kann. Deswegen dachte ich, ein Jahr in der Pro B ist so ein Jahr, wo ich noch an meinen guten Sachen feilen kann und noch manche Sachen verbessern kann und vielleicht nächstes Jahr den Schritt in die Pro A zu machen oder übernächstes Jahr. Also es eilt ja eigentlich nicht. Mhm. Natürlich kann man sagen, okay, er hat mit 23 schon in der Pro A gespielt. Ich so, das interessiert mich eigentlich gar nicht, wann ich in die Pro A komme. Ich würde gern wieder in der Pro A spielen, also das auf jeden Fall. Vielleicht auch höher als Backup oder so, als 10. Mann, 11. Mann, würde sich auch cool anfühlen. Nee, aber es gibt auf jeden Fall noch Sachen, an denen ich arbeiten muss, an denen ich arbeiten will, um den nächsten Schritt zu machen, dass der mir einfacher fällt. Deswegen habe ich gedacht, okay, mit Toni an meiner Seite als Coach kann ich an meinen Schwächen arbeiten. Er wird mir auch sagen, ey, das ist deine Schwäche, du musst mehr an dem arbeiten. Das machst du gut, aber mach das noch in die und die Art. Und ich denke, das war einfach ein richtiger Schritt, noch hierher zu kommen und dann von hier zu schauen, wo der Weg hingeht.
Wo siehst du denn dann da noch die Schwächen in deinem Spiel? Weil wir haben ja bisher eben den sicheren Distanzwurf gesehen, der sowohl jetzt in einer Catch-and-Shoot-Situation fällt, wenn du über den Block läufst oder auch wenn du dir den auch einfach selbst erarbeitest, hat man jetzt in Wolmirstedt vor allem gesehen. Der Zug zum Korb ist ja auf jeden Fall von einem Angstfaktor her kein Problem. Du bist der Playmaker, der auch Leute in Szene setzen kann. Der hat ja gerade auch die Double-Doubles mal angesprochen, wo du auch in einer großen Aufbaurolle absolut brillieren kannst. In der Defensive sieht man den Biss und auch den Ehrgeiz in deinen Augen. Was sind noch so die Sachen, wo du sagst, ja, da ist doch noch eine Menge nötig?
Also ich würde mal sagen, die Ruhe in dem Spiel fehlt mir noch ein bisschen. Natürlich, wenn ich müde bin, dann wird das Spiel bei mir ein bisschen unruhig. Das wird man bestimmt auch irgendwann sehen auf den Videos, die einzelnen Sequenzen. Also da muss ich in manchen Situationen mehr Ruhe bewahren, würde ich sagen. Also an dem muss ich eigentlich dann noch arbeiten. Dann, wie gesagt, der Zug zum Korb, von der Angst her alles gut. Aber die Trefferquote dann. Natürlich bin der kleinste Spieler einer der kleinsten Spieler, der hier auf dem Spielfeld rumlaufen wird. Und dann noch in der Zone zu finishen und dann noch hochprozentig. Also das würde mich noch freuen, wenn ich das noch verbessern könnte. Natürlich die Würfe, die fallen, die Dreier, die fallen gut. Hab eine gute Quote bis jetzt. Aber die Wurfauswahl, an der würde ich auch noch gern ein bisschen arbeiten wollen. Ich denke mal dann, okay, ich habe jetzt die letzten 3 Würfe, habe ich keinen Wurf gekriegt oder habe ich nicht getroffen. Ich muss mir den irgendwie erarbeiten. Also da bin ich dann zu sehr in diesem Tunnelblick und denke da, ich muss mir das jetzt erarbeiten, den Wurf, mit dem Ball, dass ich mir den Wurf selber kreiere oder was auch immer mache. Und das halt auch wieder die Ruhe, die dazu kommt. Natürlich, wie gesagt, gegen Neustadt hatte ich keinen einzigen Wurf im ersten Viertel. Aber die kamen dann im vierten Viertel auf einmal oder im dritten Viertel. Da habe ich auf einmal die 3 hintereinander getroffen und das alles gut. Aber die Ruhe bis dahin zu bewahren, darum müsste ich noch ein bisschen arbeiten. Also ein bisschen die Kopfsache.
Wie kriegt man das denn hin? Weil ich stelle mir vor, das lässt sich ja im Training überhaupt nicht simulieren, dass man da diese Ruhe bewahrt.
Im Training nicht, aber in den Spielen. Daran muss ich arbeiten, in den Spielen. Also im Training kann man da nicht viel dran arbeiten, aber dann in den Spielen, wenn man dann zum Beispiel auch nicht allzu viel spielt, wenn man jetzt von 35 Minuten auf 10 Minuten runtergeht, einfach so. Okay, man denkt, man hat nichts falsch gemacht, aber der Trainer hat eine Idee dahinter. Denke ich dann, okay, ich muss meine Ruhe trotzdem bewahren. Vielleicht komme ich im vierten Viertel rein und dann erwartet er von mir, dass ich die 3 oder 4 reinwerfe. Also das wieder die Ruhe, die Gelassenheit, die Positivität, daran eigentlich alles.
Mhm. Jetzt hast du gerade gesagt, Pro A muss jetzt nicht unbedingt nächstes Jahr sein, aber ist auf jeden Fall scheinbar ein Ziel von dir, da auch nochmal Fuß zu fassen und dann eben auch eine prominentere Rolle einzunehmen. Was glaubst du, wie kriegt man das denn hin, wenn ja scheinbar hier jetzt beeindruckende Statistiken erstmal hinlegt, dann trotzdem noch nicht unbedingt reicht, um da dann wirklich in die Rotation reinzukommen?
Also ich denke mal, man muss ja auch im Training immer beweisen. Natürlich kann sein, dass ich eine Chance habe, nächstes Jahr, übernächstes Jahr, dass ich da ein Angebot bekomme von der Pro-A-Mannschaft. Ich nehme das an, aber wird in den ersten 3-4 Spielen nicht viel spielen. Das heißt dann, ich muss mich im Training mehr beweisen, ich muss dem Trainer mehr zeigen, dass ich unbedingt spielen will, dass er auf mich zählen kann, dass ich ein Faktor in der Mannschaft sein kann, mit dem man dann auch Spiele gewinnen kann, dass ich da meine Rolle habe, aber kann auch ein bisschen aus meiner Rolle rauskommen und in eine andere Rolle reingehen, zum Beispiel jetzt, dass ich weniger auf die Offense agiere, sondern mehr auf die Defense schaue. Vielleicht kann das ein Faktor sein in der Pro A. Also wenn ich das Angebot habe, und dann kann ich das erst dann sagen, wenn ich in der Pro A bin. Ich kann das jetzt noch nicht jetzt sagen, also so früh, bevor ich überhaupt in der Pro A bin, weil ich weiß noch gar nicht, jeder Trainer ist anders, jeder erwartet was anderes von den Spielern. Das werden wir mit der Zeit sehen.
Ja. Du warst jetzt ja auch ein Faktor entsprechend die letzten 2 Jahre für deine Teams. Die Rolle, haben wir gerade schon mal gesagt, war da auch deutlich größer. Was war das für dich für eine Umstellung, auf einmal zu merken, die gegnerischen Teams stellen sich auch auf mich auf einmal ein? Ich bin ja nicht der Typ, der irgendwie alle 4 Spiele mal kurz für 30 Sekunden drauf ist, wo die Leute sagen, ja, keine Ahnung, was der Typ kann, sondern, jo, der gibt uns hier irgendwie 15 Punkte, mit dem muss man rechnen, dem muss man jetzt irgendwie was wegnehmen, damit der hier nicht komplett Amok läuft auf dem Platz. Was war das für eine Umstellung für dich?
Also natürlich war es im Kopf eine Umstellung. Natürlich, man hat dann gemerkt, okay, ich habe nicht mehr so viele Würfe, also ich bin nicht mehr so lange frei, um den perfekten Wurf zu haben. Ich muss da, wenn ich den Ball habe, mich schneller entscheiden, was ich mache, ob ich den Ball weiterpasse, ob ich zum Korb gehe oder ob ich werfe. Die Umstellung war dann da, dass ich daran gearbeitet habe, dass mein Wurf viel schneller ist, wenn ich den Ball habe, dass ich viel schneller werfen kann, als jetzt früher, wo ich mir die 1-2 Sekunden wirklich Zeit nehmen konnte, den Ball zu werfen. Ich brauche einen viel schnelleren Abschluss beim Wurf. Das war das und das war die Umstellung. Und ich habe da auch jeden Sommer dran gearbeitet, dass mein Wurf einfach schneller und schneller wurde, aber trotzdem konstant bleiben muss. Weil natürlich früher hat man einen Zeitraum von 1 Sekunde gehabt, wo man frei war, wenn man nicht jetzt kein Rollenspieler war, hatte man genug Zeit, den Ball zu bekommen, sich den Ball hinzurichten zum Wurf und dann zu werfen. Aber dann mit der Zeit, wenn man zum Beispiel 2-3 Spiele hat, in denen man gut scored, 15 Punkte plus, sage ich jetzt mal, da wird man auch ganz anders verteidigt. Also da wird man viel enger verteidigt und man hat gar nicht mehr so viel Platz, den Wurf zu nehmen. Und ich finde, das war einfach eine große Umstellung in den ersten Spielen, dass ich gemerkt habe, ich habe keinen Platz, den Ball zu werfen. Ich habe keinen Platz, ich kann den Ball nicht richtig passen, weil die direkt schon wieder bei mir sind, 1-2 Leute. Ich muss was umstellen. Und dann war das, die Entscheidung hat mir gefehlt. Ich habe zu lange gebraucht, früher eine Entscheidung zu treffen. Ich habe den Ball erstmal 1-2 Sekunden gehalten und dann habe ich den Ball gepasst. 1-2 Sekunden Ball gehalten und dann habe ich erst geworfen. Der war schon bei mir, der Verteidiger. Also das war eigentlich die größte Umstellung, die Entscheidung zu treffen.
Das klingt aber auch nach einer sehr, sehr wichtigen Lektion, einmal so schnell diese Entscheidungsfindung treffen zu können, weil das wünscht sich ja, glaube ich, jeder Trainer, dass der Ball nicht stoppt, sondern halt innerhalb von einer halben Sekunde dann eben Pass, Wurf, Drive oder was auch immer dann eben ansteht, dass man da nicht ewig erstmal rumüberlegt. Das scheint dich ja dann individuell auch nochmal sehr weit nach vorne gebracht zu haben.
Auf jeden Fall.
Aber klingt auch gleichzeitig auch nach einer richtig beschissenen Zeit, wenn du auf einmal an deinem Wurf arbeiten musst, weil man hat ja diese Routine einmal da drin und ich glaube, kein Spieler hast es mehr, als wenn es heißt, jetzt arbeiten wir mal an deinem Wurf und verändern den ein bisschen.
Also die Veränderung war da jetzt nicht so in dem Wurf, also die Form und so ist immer alles gleich geblieben. Einfach nur der Release, jetzt auf Englisch gesagt, den musste ich verschnellern. Also nicht, dass ich den Ball habe, erstmal runtergehe in die Hocke und dann den Ball und dann werf, wie es beim Wurf gemacht wird. Also wenn ich den Ball habe, direkt da, wo ich ihn bekomme, den Ball, von hier muss ich werfen. Mhm. Also es kann sein, dass ich den Ball irgendwie an der Brust bekomme, in der Höhe der Brust und dann muss ich von dort direkt werfen, dass ich überhaupt meine Zeit habe, den Wurf zu nehmen. Das war schon sehr anstrengend im Sommer.
Was aber, glaube ich, auch sehr, sehr, also großes Lob, wenn das funktioniert, weil ich denke mir, jeder Shooter hat ja irgendwie so seine Shooting-Pocket, wo er den Ball am liebsten fängt. Und wenn du aber so variabel jetzt auf einmal bist, dass du sagst, ich fange am Oberkörper, Oberschenkel oder sonst was, ich kann immer hoch und das Ding auf jeden Fall reinmachen, das stelle ich mir auch sehr, sehr schwierig vor, da überhaupt hinzukommen.
Ja, ist auch eine sehr schwierige Kopfsache. Wenn man dann im Training war, in der Halle im Sommer und dann dachte man sich so, meine Quote ist schlechter und schlechter. Ich werfe jetzt 10 aus 30. Mhm. Nur weil ich jetzt versuche, meine Shooting Pocket irgendwo anders zu haben, um mich daran zu gewöhnen. Natürlich, wenn ich ganz frei bin und meine Zeit habe, dann ist es die Form, die Wurfart, die ich immer hatte. Aber natürlich hat man jetzt auch gegen Neustadt gesehen, ich komme aus diesem Pin-Down raus, aus dem Screen, dann irgendwie schräg springe ich da in die Luft und werfe den Ball ab. Also das war schon ein harter Sommer, würde ich sagen, daran zu arbeiten, dass man dann trotzdem noch gut treffen kann.
Es wirkt ja auch erstmal so ein bisschen wild, unkontrolliert, wenn du auf einmal diese Schräglage auf einmal hast, dann jeder normale Mensch würde sagen, ja, okay, das
da ist jetzt kann nicht drin
so,
sein.
Ja, genau, so soll es nicht aussehen.
Nee, auf jeden Fall.
Aber das ist ja auch krass, wenn du dann an solchen schwierigen Dingern in dem Alter auch schon arbeitest. Ja. Wahnsinn. Ja, wir haben jetzt hier auch noch ein paar Zuhörerfragen, unter anderem von unseren zwei Gästen der vergangenen Folge, nämlich Joe und Chris. Und würde ich jetzt einfach mal mit Chris loslegen, was er so von dir wissen möchte.
So, ich will dich nicht exposen, Dani, deshalb ganz einfache Frage. Was ist der Unterschied zwischen tschechischem Basketball und deutschem Basketball und was macht dir mehr Spaß?
Den Unterschied haben wir auch vorher schon angesprochen. Einmal das Physische. Das kann ich jetzt erst nur mal behaupten mit der Pro A, Pro B und die tschechische erste Liga, in der ich war, in der zweiten Liga. Ich kann jetzt den Unterschied nicht nennen zwischen der BBL, also der ersten deutschen Liga, und der tschechischen ersten Liga. Aber ich denke mal auf jeden Fall, das Physische ist da ein bisschen ein größerer Unterschied. Das ist eigentlich der größte Unterschied, den ich sagen kann und der mir jetzt im Kopf ist. Ja, mit der Pro B sind auch sehr viele Jugendspieler drin, zum Beispiel Bayern München, bei Ludwigsburg oder auch selbst bei mir in Ehingen, als ich war. Da waren sehr viele NBBLer dabei. Mhm. Ist auch mäßig so als Farm-Liga, Farm-Teams mäßig von den größeren Vereinen gemeint. Und natürlich ist da halt bisschen sanfter oder geht man da ein bisschen leichter zur Sache mit den jüngeren Spielern. Aber dort in Tschechien war es halt echt, da geht's hart auf hart, würde ich jetzt sagen. Nee, es hört sich vielleicht ein bisschen krass an jetzt. Aber ich glaube, wenn man selber die Erfahrung sammelt, dann weiß man, was ich meine.
Es klingt echt so, als würdest du irgendwie jedes Mal direkt mit dem Pflaster und 14 blauen Flecken da wieder aus dem Training rausgehen.
Also manchmal war das schon so, dass man mit blauen Flecken aus dem Training rausgekommen ist.
Wild. Was würdest du jetzt sagen, um die Frage von Chris nochmal aufzugreifen, was macht jetzt mehr Spaß?
Also ich würde sagen, die deutsche Liga macht mir, glaube ich, ein bisschen mehr Spaß, weil ich auch hier mehr Spielerfahrung gesammelt habe als in Tschechien. In Tschechien war es halt eigentlich diese Trainingserfahrung hauptsächlich. Da kann ich jetzt nicht sehr viel draus schließen, weil ich ja wenig gespielt habe in Tschechien. Aber die Spielminuten, die ich da hatte, die fand ich echt super. War auch volle Halle. War auch sogar gegen das Champions League Basketballmannschaft, gegen Nymburk. Gegen die habe ich auch meine ersten Punkte gemacht, also das hat sich auch sehr gut angefühlt. Also ich kann eigentlich so antworten, wie es jetzt gerade ist. Also ich fühle mich in Deutschland schon sehr wohl, auch mit dem Basketball her, aber ich würde das auch, glaube ich, nicht verneinen, wenn ich sagen würde, ich würde nie wieder in Tschechien spielen wollen oder so. Also das auf gar keinen Fall.
Ja, klingt doch gut. Mal gucken, was Joe noch so möchte.
Oh je.
Was geht, Daniel? Meine Frage an dich. Wenn wir ein Spiel bestritten haben, auswärts, was ist deine Lieblingsmahlzeit nach dem Spiel? Was isst du am liebsten, beziehungsweise wo isst du am liebsten?
Deine Möglichkeit, jetzt ein Sponsoring zu ärgern.
Ach so, ja, yeah, schön wär's. Nee, also, was ich am liebsten esse, es gibt gar nichts, was ich am liebsten esse. Nach dem Spiel, ich esse das, was es gibt. Da kann ich nichts Falsches sagen. Nee, also das, was zur Verfügung steht, das esse ich. Wenn es da mehrere Optionen gibt, sagen wir mal was Vegetarisches oder was mit Fleisch zu tun hat, da ist eigentlich ganz egal, da esse ich das, auf das ich mehr Lust habe. Es ist unterschiedlich. Manchmal sage ich, okay, ich will nach dem Spiel eher was Vegetarisches essen oder so. Dann esse ich zum Beispiel die vegetarischen Nudeln mit Grillgemüse oder so. Oder wenn ich sage, okay, ich will was mit Fleisch haben, dann esse ich zum Beispiel die Spaghetti Bolognese oder so nach dem Spiel. Also ich esse das, was zur Verfügung steht. Also ich bin da jetzt ganz einfach eigentlich. Ich habe da jetzt keine großen Werte. Ich muss da jetzt nicht unbedingt was essen.
Also du bist jetzt keiner, der dann irgendwie jetzt zur Fastfood-Kette deines Vertrauens irgendwie fährt und dann da erstmal noch ein Menü wegzaubern.
Nee, also ich glaube nicht. Manchmal will ich das, glaube ich, machen. Manchmal würde ich mich schon sehr über einen McFlurry freuen. aber ja, sonst ist eigentlich ganz egal. Das, was gibt, das esse ich.
Du bist echt einfach drauf. Ja. Ganz schön gut. Sehr pflegeleicht.
Ja.
Eine andere Frage von Zuhörern ist, wie unterhaltet ihr euch in der Kabine und bei Team-Events? Läuft das durchgängig auf Englisch, damit sich jeder die ganze Zeit abgeholt fühlt? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Also es ist unterschiedlich. Wenn wir dann zum Beispiel in kleineren Gruppen stehen, mit zum Beispiel Sponsoring jetzt bei dem Sponsoring-Event, wo wir waren, bei Kirchhof, da haben wir auch viel Deutsch gesprochen und wenn natürlich mal der Diante Bar oder der Jorge dabei ist, dann sprechen wir natürlich auch auf Englisch, dass sie sich da jetzt nicht so abgegrenzt, ausgegrenzt fühlen. Also ist unterschiedlich. Also mal so, aber in der Kabine sprechen wir auf jeden Fall zu 90% Englisch.
Ja. Die nächste Frage fand ich ein bisschen urig, weil es wirkt auf dem Feld erstmal, würde ich sagen, nicht so, aber bist du wirklich 1,82 groß?
Das ist bestimmt so eine Frage, die von Sadiq kommen könnte. Jetzt nichts gegen Sadiq. Also ich denke, mit Schuhen bin ich 1,82. Ich spiele ja nicht barfuß, das ist immer meine Ausrede. Und das ist immer meine Antwort auf die Frage, bist du wirklich 1,82? Ich sag mit Schuhen ja. Was anderes ist nicht wichtig. Ich werde ja nicht gemessen, wie ich zu Hause rumlaufe, barfuß oder in Adiletten oder so. So werde ich nicht gemessen. Auf dem Spielfeld spiele ich auch nicht barfuß.
Stimmt, fairer Punkt.
Also deswegen ist da immer meine Antwort, bleibt immer gleich, mit Schuhen ja.
Ihr hattet ja jetzt eben entsprechend das erste Heimspiel in der Matthäus-Grote-Halle. Wie war es da das erste Mal jetzt auch zu gewinnen?
Es war sehr schön, muss ich sagen. Es hat sich sehr gut angefühlt. Auf jeden Fall die ganzen Fans, die Halle war voll, da war ich sehr überrascht, dass die Halle so voll war. Jetzt nichts gegen die Mannschaft vom letzten Jahr, die hatten ja nicht so viele Siege. Und ich dachte, okay, in den meisten Mannschaften oder in den meisten Fällen ist es dann so, dass die Zuschauer weniger werden. Aber ich hatte das Gefühl, dass hier einfach mehr Zuschauer jetzt waren. Also die Halle war sehr voll, da war ich schon sehr überrascht. Beim Aufwärmen, so 10 Minuten vor Spielbeginn, sah die Halle noch gar nicht so voll aus. Aber dann nach dem Einlauf und so, dann habe ich geguckt, die ganze Halle ist voll. Ich so, was geht denn hier jetzt ab? Nee, und dann hat sich das sehr gut angefühlt. Die ganzen Zuschauer, die ganzen Supporter, die da waren, also hat sich sehr gut angefühlt.
Ja, ich wundere mich auch mal, wo die Leute auf einmal herkommen.
Ja, ich habe mich auch ganz gewundert.
Welchen Katakomben sich irgendwie immer alle verstecken, aber zack.
Dann das haben wir auch in der Kabine angesprochen. Ihr habt die gemerkt, 5 Minuten vor Spielbeginn, die Halle war zur Hälfte voll oder so und auf einmal Sprungball und auch mal die ganze Halle ist voll. Das, ja, war schon ein bisschen lustig irgendwie, aber nee, es hat mich sehr gefreut zu gewinnen. Also wir waren alle sehr glücklich, dass wir gewonnen haben.
Ja, die Fans glaube ich auch.
Ja, das ist ein guter nächster Schritt fürs nächste Heimspiel.
Ja. Was ist denn dein persönliches Ziel für die Saison?
Also mein persönliches Ziel, auf jeden Fall die Playoffs zu erreichen, irgendwie da oben mitmischen in den Playoffs. Und den Rest lässt eigentlich auf mich zukommen. Ich habe da jetzt nicht so hohe Erwartungen. Also ich würde sagen, von der Mannschaft, die wir jetzt hier zusammen haben, wenn wir weiter gut trainieren, wenn wir an den Schwächen noch ein bisschen arbeiten, auf jeden Fall die Playoffs. Also die sollten auf jeden Fall drin sein. Und dann ist Step by Step einfach jede Runde gewinnen.
Das ist jetzt mehr ein Teamziel. Gibt es irgendwelche Sachen, die du dir persönlich vorgenommen hast? Oder du sagst, das ist etwas, was ich dieses Jahr oder diese Saison vielmehr auf jeden Fall irgendwie erreichen möchte?
Eigentlich eher weniger. Also ich bin echt darauf fixiert, dass wir mit der Mannschaft sehr weit kommen in der Liga und in den Playoffs. Und was meine Rolle ist, wie ich bis dahin spielen werden wir alles sein. Also
ja.
Spiel nach Spiel eigentlich für mich. Also natürlich kann ich sagen, okay, meine Erwartungen sind über 35% Dreier werfen oder so. 2 Steals oder so vielleicht im Schnitt haben oder so, aber das dann halt auch schon sehr meckern auf hohem Niveau, sage ich dann. Wenn das meine Erwartung ist, aber ich lasse das Spiel auf mich zukommen. Wenn es gut läuft, läuft es gut. Wie zum Beispiel hat man jetzt die krassen Unterschiede gesehen, Wolmirstedt-Spiel und Neustadt-Spiel. Wolmirstedt-Spiel hat von Anfang an super funktioniert, hat eine gute Trefferquote gehabt. Neustadt war jetzt auch nicht so verkehrt von der Trefferquote, aber ich habe halt ein bisschen gebraucht, um ins Spiel zu kommen, aber ich lasse das Spiel einfach auf mich zukommen. Und da, wie ich spiele, so spiele ich. Wenn wir gewinnen, bin ich sehr froh darüber. Die ganze Mannschaft wird sehr froh darüber sein, wenn wir gewinnen und jeder hat seine Rolle. Wenn das zum Beispiel bei mir nicht funktioniert, dann wird es bestimmt bei anderen Leuten besser funktionieren. Und dann bin ich da auch so, auf geht's jetzt. Nimm du lieber den Wurf anstatt mir. Ich habe jetzt 4 hintereinander verworfen. Jetzt nimm du mal den nächsten Offense den Wurf. Lass mich da den Wurf für dich kreieren. Lass mich da wieder ins Spiel zurückfinden, dass ich dann den nächsten Wurf oder so nehmen kann, wenn ich frei bin. Aber ja, sonst so selber Ziele für mich habe ich jetzt eigentlich nicht so viele.
Ist das denn schwierig, das auszuloten, wenn man jetzt irgendwie was mit der Brechstange vielleicht auch einfach versuchen muss und wenn man sagt, ja, ich lasse das jetzt wirklich mal auf mich zukommen und guckt, wann sich wirklich mal wieder eine hochprozentige Chance für mich ergibt?
Ja, natürlich ist es schon schwer, sich daran zu gewöhnen oder auch damit zu rechnen, dass es mal so sein kann. Natürlich, manche Spieler gehen halt davon aus, okay, ich spiele jetzt, mache jedes Spiel jetzt 25 oder so im Schnitt. Natürlich gibt es auch Spiele, wo man dann von anstatt 25 12 Punkte macht oder so. Natürlich auch nicht verkehrt, würde ich sagen. Aber daran zu merken, dass es nicht immer von Anfang an funktioniert, ist, glaube ich, das Schwerste eigentlich. Man kommt natürlich mit ins Spiel mit der Zeit rein. Viele Coaches sagen, komm mit der Defense ins Spiel rein.
Mhm.
fang erstmal an, gut zu verteidigen, dann kriegst du das Gefühl fürs Spiel und dann fallen auch deine Würfe in der Offense. Aber dann mit der Brechstange da durch und irgendwas zu machen, um unbedingt aufs Scoreboard zu kommen, also das hat bis jetzt noch nie richtig geholfen, sage ich. Also spreche aus eigener Erfahrung. Natürlich gab es auch bei mir Spiele früher, wo ich gedacht habe, okay, in der Hälfte vom zweiten Viertel dachte ich so, ich habe noch mal Punkte, das kann doch gar nicht sein. Dann versucht man da irgendwas auf Krampf, sage ich jetzt, was zu machen, irgendeinen schwierigen Wurf zu nehmen und hoffen irgendwie, dass da reingeht. Irgendwie gegen drei Leute versuchen, Korbleger zu machen oder so. Oft kommt nichts Gutes raus, sage ich.
Ja. Die letzte Frage von Zuhörer/Zuschauersicht, auch wenn du scheinbar genügsam bist, was das Essen angeht, aber hast du vielleicht trotzdem ein Lieblingsessen?
Lieblingsessen weiß ich gar nicht. Ich würde sagen, auf jeden Fall Lieblingsessen ist alles, was meine Mutter kocht. Schmeckt immer am besten, ist auch keine falsche Antwort. Nee, aber ich freue mich immer über Essen, egal was es ist, ob die Freundin mal kocht oder wenn man irgendwo hingeht, draußen was isst, unterwegs ist und sich da irgendwas holt, einen Burger oder so eine Pizza. Also gibt's jetzt nichts, wo ich nicht Nein sagen würde.
Ganz schön gut. Zum Schluss haben wir hier noch die Dream Team Kategorie. Das Szenario sieht wie folgt aus. Du musst dir eine Starting Five zusammenstellen. Du bist selbst Teil des Ganzen und du zockst gegen eine andere Fünf, weißt aber nicht, wer das ist. Du sollst dir deine Fünf zusammenstellen, die deiner Meinung nach das Ding auf jeden Fall holt, egal wer da draußen wartet. Du darfst aussuchen, wen du willst, jede Liga, die du willst, ob Leute, die noch aktiv sind oder Leute, die schon in Rente sind. Jeder ist in seiner Prime, abgesehen von dir, weil du halt 23 bist und wir noch nicht wissen, wie deine Prime aussieht. Du bist halt in deinem jetzigen Status. Oh yeah. Wir haben jetzt bisher so illustre Namen von Chris und Joe gehört wie Stephen Curry, Michael Jordan, Kobe, LeBron, Kevin Durant, Shaq, Diante. Wie würde wohl deine 5 aussehen?
Also ich würde sagen, auf der Point Guard Position würde ich, glaube ich, Steph Curry drauf machen. Shooting Guard müsste ich dann sein, natürlich. dann würde ich auf der Position 3 würde ich, glaube ich, KD nehmen. KD auf 3, auf der 4 LeBron. Natürlich können sie auch Positionen wechseln. Also
ja,
kann auch sein, dass mal LeBron auf der 3 ist, KD auf der 4. Und ich würde, glaube ich, Shaq auf die 5 nehmen.
Wie verteidigt Shaq den Dreier?
Ganz egal, er muss einfach nur in der Zone stehen und groß sein. Also er muss nicht für mich sein, der dann auf diese Point Guards dann switcht und dann die 1 gegen 1 vor sich halten soll, wenn er da ein bisschen mehr Abstand lässt und einfach die Zone beschützt, sage ich mal, alles gut. Das ist das Wichtigste.
Ich war irgendwie auch schon überlegen, wie wohl mein Team irgendwie aussehen könnte und wie man vielleicht auch irgendwie Shaq dann beschäftigt irgendwie. Und ich dachte, ob man dann irgendwie einen Stretchback da hinstellt, damit er dann rauskommen muss, um ein bisschen Platz zu haben. Also so Joel Embiid, Brook Lopez mäßig. Jemand, der Rim Protector ist, aber trotzdem auch den Dreier verlässlich trifft.
Shaq kann auch mit einer Hand den Dreier werfen. Ja, so für die Dreier werfen habe ich andere Spieler da.
Ja, das stimmt. Aber wenn man ihn dann aus der Zone rausholt, kann man da vielleicht auch mehr im 1 gegen 1 machen. Aber
ich lasse ihn lieber in der Zone. Ich bin ehrlich.
Sicher, sicher. Ja.
Okay. Dann lebe ich mit den Dreiern von außen, alles gut.
Sagen wir so. Ich hatte die anderen beiden auch gefragt, wie wohl ihre Rolle in dem Team wäre, ob sie einfach nur Zuschauer wären mehr oder ob sie sich auch tatsächlich zutrauen würde, da auch zu sagen, jetzt mache ich jetzt hier aber auch mal einen. Wie würdest du das sehen?
Ich würde auf jeden Fall Defense spielen und sagen, her mit dem Ball. Nein, also ich würde auf jeden Fall, meine Rolle wäre auf jeden Fall erstmal Defense spielen. Und wenn ich frei bin und ich die Erlaubnis habe von meinen Teamkollegen, würde ich auch mal gerne einen Dreier werfen.
Bevor es dann irgendwie Ärger von LeBron oder so gibt, das glaube ich ein bisschen hart. Bin eins der großen Sportidole überhaupt.
Lieber nicht. Ja, also ich denke auf jeden Fall, meine Rolle wäre auf jeden Fall Defense und wenn ich frei bin, denke ich mal den Dreier werfen.
Klingt gut.
Und treffen.
Und ganz klar.
Nicht nur werfen, sondern auch treffen.
Sonst darfst du dir auch wieder was anhören. Möchte auch keiner. Ich glaube, ein Anschluss von LeBron, der hat es in sich. Oder von Shaq vielleicht. Gibt's direkt eine Schelle. Schwierig. Ja.
Seine Hand ist so groß wie mein ganzer Körper.
Ich glaube auch. Aber vielleicht kannst du noch weglaufen. Vielleicht bei 2, keine Ahnung, 13 und gefühlt 400 Kilo, die er wiegt, sehe ich da deine Chance. Aber sonst, wenn er dich hat.
Ich gebe mein Bestes.
Mehr kann man nicht erwarten. Ja, das war's auch dann mit der heutigen Folge. Vielen lieben Dank, dass ihr wieder zugeschaut oder auch reingehört habt. Nochmal der Hinweis, folgt uns auf jeden Fall auf Social Media, IKZ Online und Iserlohn Kangaroos. Guckt euch das Ganze auf YouTube an, folgt dem Podcast auf der Plattform eures Vertrauens. Die Folge wurde immer noch gesponsert von Automobile Pütter. Wir erscheinen dann Donnerstag wieder vor dem Heimspiel. Wenn ihr es euch nicht merken könnt, denkt ans Folgen. Dann habt das raus. Und ansonsten würde ich sagen, vielen lieben Dank, Daniel, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Hab mich gefreut, hier zu sein.
Mich auch. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao.